Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Winkelheide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Völlegefühl, Unwohlsein, aber auch Durchfall oder Verstopfung, das sind typische und auch belastende Beschwerden von Menschen mit einem sogenannten Reizdarmsyndrom. Zunächst einmal geht es dann darum, auszuschließen, dass sich hinter den Beschwerden eine andere bedrohliche Erkrankung verbirgt. Nur so lässt sich die Diagnose Reizdarm sichern. Für die Behandlung gibt es viele Optionen, aber kein Patentrezept. Und so brauchen Patientinnen und Patienten und auch die Behandelnden vor allem eines: viel Geduld. Unangenehm und schwierig zu erkennen, das Reizdarmsyndrom, unser Schwerpunktthema heute. Wenn Sie Fragen haben oder von Ihren Erfahrungen berichten mögen, dann können Sie gerne anrufen 00800 4464 4464. Das ist die Nummer des Hörertelefons, für Sie kostenfrei. Und ich werde die Nummer im Laufe der Sendung noch ein paar Mal wiederholen. 00800 4464 4464. Sie können uns auch gerne eine Mail schicken, die dann bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und denken Sie dran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Um 10.35 Uhr haben wir die aktuellen Informationen aus der Medizin, heute mit folgenden Themen: mit Medikamenten Brustkrebs vorbeugen. Wir stellen eine erste Präventionsstudie vor für Frauen mit der Risikomutation BRCA1. Außerdem, wie Hören und Gleichgewichtssinn zusammenhängen. Und es geht um besondere Probleme der Familienplanung von jungen Erwachsenen mit Krebs und die Frage, sollten Themen wie Leihmutterschaft und Eizellspende neu gedacht und neu gesetzlich geregelt werden? Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unsere heutige Expertin vorstellen zum Thema Reizdarm, Privatdozentin Dr. Birgitta Jung. Sie ist ärztliche Direktorin der GFO-Kliniken in Bonn und sie ist dort Chefärztin der inneren Medizin mit dem Schwerpunkt Gastroenterologie. Schönen guten Morgen, Frau Dr. Birgitta Jung. Schön, dass Sie hier sind.
Guten Morgen, Herr Winkelheide. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
Reizdarm, ein Wort, aber dahinter stecken viele verschiedene Beschwerden.
Ganz richtig. Eigentlich kann ein ganzes Wort das gar nicht umfassen, diese Vielfältigkeit des Syndromes. Umfasst ja immer viele Beschwerden, die dahinter liegen. Es können einfach Bauchschmerzen sein. Es kann ein unglaubliches Blähgefühl sein, dass man, wie die Patienten oft sagen, sich wie im 9. Monat schwanger fühlt. Es kann Übelkeit sein. Es können Verdauungsbeschwerden, mal Durchfall, mal Verstopfung sein. Es kann ein ganz ausgeprägtes Schmerzgefühl sein, dass die Patienten sogar auch zu vielen Schmerzmitteln greifen müssen. Also es ist wirklich ein Blumenstrauß an Symptomen, wo man ganz wichtig eben rauslesen muss, ob eine schwerwiegende Erkrankung dahinter liegt oder eben doch auf ein Reizdarmsyndrom zurückgeführt werden kann, was aber auch eine extrem lästige und unangenehme Erkrankung ist.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, stellt man nicht zuerst die Diagnose Reizdarm, nein, sondern man guckt erstmal, steckt da noch was anderes dahinter. Der Darm hat ja nicht so viele Möglichkeiten zu reagieren. Und egal, ob wir uns jetzt, was sich den Magen verderben oder ob möglicherweise auch eine Tumorerkrankung dahinter steckt, der Darm reagiert fast immer gleich.
Ganz richtig. Und das ist auch, glaube ich, die Schwierigkeit an dem Ganzen. Wenn man das noch erweitern will, dann hat man auch noch ein Reizmagensyndrom. Also es kann wirklich der ganze Magen-Darm-Trakt befallen sein. Und das ist genau auch, glaube ich, die Kernbotschaft. Man muss erst andere Erkrankungen ausschließen, bevor man sagen könnte, das könnte eine, man nennt es oft auch funktionelle Erkrankung sein, also ein Reizmagen- oder ein Reizdarmsyndrom. Und man sollte ganz besonders eben auf auch Alarmsymptome achten. Beispielsweise, wenn man Blut auf dem Stuhl hat, wenn man sehr, sehr starke Schmerzen hat, wenn man Fieber hat, viel Gewicht verliert, dann muss man wirklich unbedingt den Arzt sofort aufsuchen und eine weiterführende Diagnostik machen. Und die muss immer vorgeschaltet werden, bevor letztlich der Begriff eines Reizdarmsyndromes in den Mund genommen werden sollte.
Ja. Das heißt, fangen wir mal an. Was muss ausgeschlossen werden? Das eine haben Sie schon angedeutet, dass, also eine Tumorerkrankung.
Genau,
da, es muss eine. Das heißt, da würde dann eine Darmspiegelung gemacht werden.
Genau, also man fängt immer eigentlich ein bisschen niedriger an, dass man sagt, naja, wir fangen mal einfach mit einer guten klinischen Untersuchung an. Das ist, finde ich, immer ganz wichtig.
Also der Frage, wie geht's Ihnen?
Sozusagen. Naja, nicht nur, wie geht es Ihnen? Also die Anamnese, wenn wir nochmal einmal vielleicht ein bisschen zurückdrehen und sagen, die Anamnese, also die Krankengeschichte, die ist schon ganz wertvoll, dass man man sich da viel Zeit nimmt, um die Symptome rauszuhören, um den Verlauf rauszuhören, vielleicht Abhängigkeiten zur Ernährung rauszubekommen. Dann in der klinischen Untersuchung, das ist ganz wichtig, dass einfach der Patient auch einmal untersucht wird. Wo sind vielleicht Schmerzen? Wie fällt der Bauch auf? Ist der sehr gebläht? Gibt es irgendwie Schmerzpunkte, die nicht nur im gesamten Bauch sind, sondern an bestimmten Stellen lokalisiert? Das wäre schon eher auch ein Hinweis, dass da noch etwas anderes vorliegen könnte. Und dann sollte man eine Blutabnahme machen. Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, was wir alles da bestimmen könnten. Und ein Ultraschall, das wäre vorgeschaltet. Also all die, die immer sofort zum Endoskop greifen, was wir Gastroenterologen ja leidenschaftlich gerne tun, aber man sollte wirklich immer erst nochmal einen Ultraschall machen, dabei gucken, fällt irgendwas im Bauchraum auf, wie stellt sich der Darm da? Man kann sehr gut schon sehen, sind die Darmwände verdickt oder ist da, bewegt der Darm sich ganz schnell? Das wäre für mich die erste Methode. Und dann kommt es zur Endoskopie.
Sie haben gesagt, Blutbild noch.
Blutbild. Ja, die erste sozusagen, wo ich ein Gerät in die Hand nehme.
Also zum Beispiel ist eine Entzündung im Körper.
Genau, wenn wir also eine Laboruntersuchung machen, dann machen wir ein Blutbild. Das klassische Blutbild umfasst immer Entzündungswerte, also das sogenannte C-reaktive Protein, was sehr schnell reagiert, wenn wir eine Entzündung im Körper haben. Und dann auch das Blutbild, wo die weißen Blutkörperchen anzeigen, ob wir eine Entzündung haben. Und natürlich auch, ob der rote Blutfarbstoff erniedrigt ist, wir also einen Blutarmut haben. Das wäre auch ein Alarmsymptom, wo wir dann relativ schnell auch die Diagnostik aufbauen müssen und sehr schnell auch eine Endoskopie machen müssen. Dann kann es aber auch noch je nach Leitsymptom verschiedene andere Parameter wichtig sein, mal die Schilddrüsenfunktion, man muss auch mal die Leberwerte gucken, mal auch die Nierenwerte oder die Mineralsalze. Also das sollte schon einigermaßen umfänglich sein, diese Laboruntersuchung. Dann hat man eine erste Idee.
Mhm. Und dann käme doch irgendwann Endoskop.
Dann käme das, was wir natürlich sehr gerne tun, aber wäre die Endoskopie und dann käme die Magen-Darm-Spiegelung. Und wenn sich die Beschwerden in erster Linie auf den Dickdarm projizieren, dann kommt die Dickdarmspiegelung, die auch eben im Fachbegriff als Iliokoloskopie genannt wird. Das heißt Ilio, weil wir da in den letzten Teil des Dünndarmes schauen, in das terminale Ilium und in das Kolon. Das ist dann der zusammengesetzte Begriff. Und eine gute Darmspiegelung sollte eben genau beides umfassen.
Da sieht man, wo der Blinddarm ist.
Genau, Sie sehen nicht nur, wo der Blinddarm ist, genau. Nein, Sie sehen, also zum einen sehen Sie den letzten Teil des Dünndarmes. Das ist bei ein paar Erkrankungen sehr wichtig aus den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Vielleicht hat schon mal jemand das Stichwort Morbus Crohn gehört. Und der Blinddarm, den sehen Sie in dem letzten Teil des Dickdarmes abgehen. Der nennt im Fachbegriff, nennt er sich Zirkum. Und da schauen Sie sozusagen, das ist unsere Orientierungshilfe, damit wir auch wirklich wissen, dass wir am letzten Teil des Dickdarmes angekommen sind. Da schauen wir auf die Blinddarmgrube. Das ist eine Markierung, die auch durchaus sich dann auch mal entzündet darstellen kann. Sieht man jetzt nicht so häufig, aber das wäre ein anderer Orientierungspunkt. Und dann in der Dickdarmspiegelung schaut man sich sehr, sehr genau die Darmschleimhaut an in allen Bereichen und nimmt, wo man auch verdächtige Areale sieht, Proben ab, die man dann zum Pathologen schickt, der es unter dem Mikroskop sich anschaut.
Das eine ist, ich meine, die Befürchtung ist natürlich, man will ja erstmal ausschließen, dass da ein Dickdarmkrebs ist, aber auch eben Vorstufen zum Krebs, also Polypen. Und das Dritte, was Sie angedeutet haben, ist, man kann auch sehen, ob sich die Schleimhaut verändert hat, zum Beispiel auch entzündlich verändert hat.
Genau, man könnte Entzündungen sehen, das sind dann oft so etwa Rötungen auf der Schleimhaut oder wenn es tiefer gehende Entzündungen sind, dann sind das wie so kleine Einsenkungen in der Schleimhaut, die auch so weißlich belegt sein können. Das sind dann Geschwüre oder Ulzerationen genannt. Und genau an diesen Stellen würde man dann Proben nehmen, um einen Hinweis auf die Ursache möglicherweise der Erkrankung bekommen zu können. Polypen, ganz wichtig, eben als Vorsorge vor Darmkrebs. Das ist ja die Ursprungsidee auch der Darmspiegelung gewesen.
Oder eben auch andere, also Divertikel zum Beispiel, also Veränderungen, dass man genau, das zumindest mal sieht.
Genau, Divertikel sollten wir vielleicht auch kurz erklären. Die Polypen sind ja immer im Darm drin wachsen, wie so kleine Pilze wachsen sie manchmal oder sehen andere Polypen sehen aus wie so Pfannkuchen ähnlich, also ganz flach. Und die Divertikel stülpen sich aus dem Darm nach draußen aus. Das ist im Prinzip eine Ausstülpung der Schleimhaut. Schleimhaut außerhalb des Darmes und hat erstmal keinen Krankheitswert, sondern ist einfach nur Beschreibung. Ungefähr 60% der Menschen im Alter von 60 haben diese Divertikel und dann steigt es immer weiter an. Das ist aber erstmal nur eine Beschreibung und muss gar nicht krankmachend sein.
Unangenehm wird es nur, wenn sich das entzündet.
Genau, wenn die sich entzünden, aber das ist eben auch nur bei einer Minderheit der Patienten der Fall.
Wenn Menschen sagen, ich leide an Reizdarm, dann haben die in der Regel schon eine ganze Odyssee zu verschiedenen Ärzten hinter sich.
Ja.
Und sie haben oft eben auch eine Menge schon ausprobiert. Meine Kollegin Eva-Maria Götz hat mit einer Betroffenen gesprochen.
6, 7 Jahre sind das bestimmt. Ich bin jetzt 62, ja, so ab Mitte 50 ist das schon echt ein Problem geworden. Meine Hauptsymptome sind eigentlich ganz viel Luft. Luft sowohl oder Gas im Magen als auch im Darm. Ich habe also viel Probleme mit Aufstoßen, vor allen Dingen, wenn ich mich hinlege oder wenn ich mich nachts umdrehe, kommen manchmal richtige Rülpsattacken. Ich habe je nachdem, was ich esse und welche Befindlichkeit der Tag gerade so mit sich bringt, habe ich sehr viel Blähungen im Darm, die sich dann ihren Weg suchen und die dann eben auch sehr unangenehm sein können. Erstmal habe ich versucht, schulmedizinisch alles abklären zu lassen, Magenspiegelung, Darmspiegelung. Dann hatte das eigentlich nicht viel gebracht an Diagnosen. Ja, leichte Magenschleimhautreizung, Reizdarm, Blähtyp kam dann die Diagnose. Aber alle Interventionen haben eigentlich nicht geholfen. Dann hatte ich mich an eine Arztpraxis gewendet, die mir so ganzheitlich arbeitet und auch nicht nur schulmedizinisch. Dann kam dabei eine Kuhmilcheiweißallergie heraus. Daraufhin habe ich 3 Jahre lang versucht, sehr strikt alles, was mit Kuhmilcheiweiß zu tun hat, wegzulassen. Das hat aber nicht zu einer Beruhigung geführt. Dann habe ich langsam wieder angefangen, wenig Milchprodukte zu mir zu nehmen. Das hat es auch nicht schlimmer gemacht. Ich hatte auch mal zwischendurch versucht, mich glutenfrei zu ernähren, mal weizenfrei. Bin ich jetzt nicht ganz so der konsequente Typ, der das dann durchhält und passt auch nicht immer in meinen Lebensrhythmus, mich sehr dann mit Zubereitung von speziellen Mahlzeiten zu beschäftigen. Da muss auch mal was zwischendurch und das Butterbrot auf die Hand. Das fand ich dann schon auch sehr anstrengend und das habe ich nie lange durchgehalten. Ich habe auch länger mit einer Heilpraktikerin zusammengearbeitet, die sich sehr viel Mühe gegeben hat, die auch nochmal eine umfangreiche Stuhlanalyse, eine umfangreiche Blutanalyse gemacht hat. Und dann haben wir verschiedene Dinge ausprobiert, Enzyme, Probiotika verschiedener Art ausprobiert. Dann gab es immer mal eine Beruhigung, aber nie wirklich längerfristig. Das hat dann immer mal ein bisschen was geholfen. Und früher konnte ich alles essen. Heute muss ich auf Kohlarten verzichten, rohe Zwiebeln, Knoblauch, alles, was ich eigentlich gerne esse. Oder ich sage, jetzt esse ich es mal und dann weiß ich eben, es wird eine unruhige Nacht, vor allen Dingen gegen morgen, wenn es dann im Darm rumort und ich dann nicht mehr schlafen kann. Meine Familie hat immer gesagt, das ist psychosomatisch, das ist Stress. Ich denke, es ist eine Kombination. Es ist eine Kombination von einer sehr empfindlichen Darmschleimhaut, einem sehr empfindlichen Verdauungstrakt und Stress. Aber es ist ja nicht so, dass wenn ich im Urlaub bin, es dann auf einmal besser wird. Man gewöhnt sich natürlich irgendwie dran, man lernt damit umzugehen. Was so ein bisschen schade ist, es wird einem so verleidet, ich gehe mal raus essen, ich genieße das, ich bestelle mir einfach das von der Speisekarte, wo ich jetzt Lust drauf habe. Ich passe auf und dann habe ich trotzdem Beschwerden. Also nee, es ist schon ein Stückchen Lebensqualität, was da verloren geht.
Leben mit einem Reizdarm. Eva-Maria Götz hat die Stimme einer Betroffenen eingeholt. Wir reden über Reizdarm bei uns im Studio. Birgit Terjung von den GFO-Kliniken in Bonn. Frau Terjung, ganz viel drin gewesen in dem Bericht, was ist wahrscheinlich relativ typisch, eine Quintessenz. Da wird dann ganz schön die Freude am Essen genommen.
Unbedingt. Also die Danke an die Patientin, dass sie das so wirklich auch so klar und so schön dargestellt hat. Das ist wirklich der ganz typische Bericht einer langen Odyssee mit diesen Beschwerden eines Reizdarms und da ist viel Einschränkung auch an Lebensqualität. Aber was mich auch beeindruckt hat, die Patientin hat doch sehr deutlich dargestellt, wie sie ihre Wege gefunden hat, mit diesen Beschwerden klarzukommen und zu erkennen. Das fand ich sehr wichtig, dass sie, wenn sie dann mal was Falsches isst oder was sie identifiziert hat, was ihr nicht bekommt, Knoblauch, Zwiebel in dem Fall, dass sie dann weiß, das ist zwar keine gute Nacht, die danach kommt, aber ich bin da nicht schwer krank, ich muss das dann einfach, ich sag mal, meine Essenssünde, gerade die Beschwerden durchstehen, dann wird es besser. Vielleicht nicht gut, aber besser.
Viele Menschen, die sagen, ich habe ein Reizdarmsyndrom, fangen an, den Katalog der Dinge, die sie essen oder trinken, einzuschränken. Und oft bleibt da gar nicht viel übrig. Das ist ein Problem, oder?
Das ist unbedingt ein Problem und etwas, wo ich versuche auch sehr gegenzuarbeiten. Ich selber bin Ernährungsmediziner und beschäftige mich eben auch viel mit diesen Ernährungsfragen, den Patienten den Mut zu machen, wieder zu essen. Es ist oft nicht das, was sie essen, was die Beschwerden macht, sondern einfach nur die Tatsache, dass sie essen. Das heißt, wenn sie essen, wird automatisch an das Gehirn gemeldet, jetzt wird gegessen, dann setzt sich die Darmperistaltik in Gang und es kommt zu einer vermehrten Beweglichkeit, wenn man vielleicht eine Neigung zu einem überempfindlichen Darm hat. Das ist also nicht unbedingt das, was wir essen, dass wir unbedingt eine Allergie oder auch immer eine Unverträglichkeit haben, sondern nur die Tatsache des Essens. An der Stelle wirklich ein Hinweis auf einen Patienten, der mich sehr beeindruckt hat, der aufgrund seiner Eigenbeobachtung, dass er praktisch nichts mehr vertragen würde, was er isst, hat am Ende sich nur noch von Reiskräckern und Hirschgulasch ernährt. Ich weiß nicht, wie diese Kombination zusammengekommen ist. Ich habe lange, lange mit ihm gearbeitet, dass er für sich erkannt hat, dass eine gehaltvolle Ernährung durchaus noch andere Bestandteile braucht und dass er sich trauen muss. Und da mit Unterstützung einer Ernährungsberatung haben wir es ganz, ganz langsam geschafft, ihn wieder zu einem besseren, gehaltvolleren Essen zu bekommen.
Jenseits von Reiskräckern.
Jenseits von, ja, vor allem das Hirschgulasch hat mich persönlich sehr beeindruckt. Den Kontext habe ich auch nicht verstanden.
Ja. Aber ich meine, ganz viele sagen ja sehr schnell, ja, das, ich bin da allergisch oder ich vertrage das nicht. Und das Erste, was kommt, ist Milch. Und genau. Das Zweite ist Gluten.
Wunderbar. Genau, hat die Dame ja auch angeführt. Man muss da, und das ist ganz wichtig, diese Unterscheidung zu machen, zwischen einer Nahrungsmittelallergie und einer Nahrungsmittelunverträglichkeit differenzieren. Allergien haben die allerwenigsten Menschen, unter 6%. Das heißt, eigentlich sind es oft nur Unverträglichkeiten, subjektive Unverträglichkeiten oder eben auch eine Unverträglichkeit gegen Zuckerstoffe, also Kohlenhydrate. Und da sprechen wir von der sogenannten Laktoseintoleranz oder Fruchtzuckerunverträglichkeit. Und dann kommt als dritter Part noch das Gluten dazu. Vielleicht darf ich an der Stelle einmal kurz innehalten. Sie hat eine Milcheiweißallergie oder Milcheiweißunverträglichkeit erwähnt, die Dame, die uns da eben berichtet hat. Das kann man schwer testen und so wie es, ich vermute, dass es bei ihr getestet ist, wird eine Blutabnahme gemacht und dann werden Antikörper oder also werden Immunglobuline vom Typ IgG nachgewiesen. Die sind sehr, sehr unspezifisch und da würde ich vorwarnen, mich auf eine solche Testung zu verlassen. Es muss wirklich immer eine richtige allergologische Testung bei jemandem, der für Allergiediagnostik spezialisiert ist, erfolgen. Sonst quälen sie sich mit einer Ausschlussdiät und können kaum was essen, ohne dass es wirklich etwas bringt. Also das wäre meine Botschaft zur Milcheiweißunverträglichkeit, hat die Dame ja auch erwähnt. Laktoseintoleranz finden wir etwa bei jedem vierten, fünften in Deutschland, dass man eben Laktose zunehmend nicht verträgt und das dann auch testen kann und dann die Laktose in Milch und Sahne beispielsweise oder Sahneprodukten weglassen sollte und dann wären die Beschwerden häufig deutlich besser.
Da gibt es ja inzwischen auch eine ganze Reihe von Alternativprodukten.
Unbedingt, genau.
Und es ist ja eine Frage der Dosis. Also
genau,
so ein ganz kleines bisschen verträgt man und dann wird es schwierig.
Genau, man verträgt so 10 Gramm. Das ist ungefähr so in der Richtung 100 Milliliter Kuhmilch.
Gluten. Sagen auch ganz viele. Nee, esse ich nicht, vertrage ich nicht.
Genau.
Ist das so?
Ja, ist so. Und das muss ich sagen, das haben wir ehrlicherweise auch sehr von unseren Patienten lernen müssen vor Jahren, dass es offensichtlich so etwas wie auch eine Glutenüberempfindlichkeit gibt. Und wir haben einen eigenen Begriff im Vergleich zu der vorbekannten allergischen Reaktion, immunallergischen Reaktion der Zöliakie oder SPU definiert. Das ist eine Nicht-Weizen-Gluten-Überempfindlichkeit und die bezieht sich auf das Weizenkorn oder auf bestimmte Eiweiße im Weizenkorn. Und es hat offensichtlich was damit zu tun, dass gerade in hochgezüchteten Weizenkörnern, die wir jetzt nehmen, um Produkte wie Brot herzustellen oder sonstige weizenhaltige Backwaren, dass dort dieser hochgezüchtete Weizen drin ist und offensichtlich Beschwerden im Darm verursacht. Und wenn man sich dann Gluten arm ernährt, häufig schon Beschwerden deutlich reduziert werden können. Ohne dass wir jetzt ganz, ganz genau sagen können, was da passiert. Es scheint eine Wechselwirkung zwischen dem Nervensystem zu sein, was den Darm umgibt, und eben diesen Reaktionen zwischen diesen Eiweißen, die man da identifiziert hat.
Und da wäre dann der Tipp, ausweichen auf alte Sorten zum Beispiel, genau. Also Emma oder Sorten, die eben wenig Gluten enthalten.
Ganz genau. Also vielleicht das lang ausgebackene Brot nehmen und eben alte Weizensorten zu nehmen, wie Sie sie eben genannt haben. Und ganz wichtig, es gibt bislang wirklich keinen guten Test, das nachweisen zu können. Alles das, was man so kaufen kann, auch im Internet, was eine Glutenüberempfindlichkeit diagnostizieren soll, ist kein zuverlässiger Test. Das muss man einfach ausprobieren.
Es heißt, eine Fehlbesiedlung oder eine ungünstige Besiedlung im Darm könnte auch die Reizdarmproblematik verschärfen. Sowas ist ja ganz schwierig rauszukriegen, oder?
Ja, das ist extrem schwierig rauszukriegen. Man muss jetzt auch erstmal differenzieren, wo haben wir denn unsere Fehlbesiedlung? Haben wir sie im Dünndarm oder haben wir sie im Dickdarm? Und die Natur des Menschen liegt ja darin, das zu analysieren und den Stuhl zu nehmen. Und das hatte auch ja die Dame eben berichtet, dass sie Stuhlanalysen über ihre Heilpraktikerin veranlasst hat. Problem in diesen Stuhlanalysen ist eine kleine Portion nicht unbedingt repräsentativ für ihren allgemeinen Stuhlgang. Und dort werden ein paar Keime analysiert, aber nicht sehr tiefgehend, sodass man wirklich warnen muss, aus diesen Stuhlanalysen weitergehende Diätempfehlungen zu ziehen. Konkret gesprochen ist eigentlich die Gesellschaft für Verdauungserkrankungen hat ein Statement gemacht, dass wir davon eher abraten, weil sie sehr teuer sind und gar nicht den Wert haben, den man sich davon verspricht.
Welche Rolle spielt Bewegung? Auch Entspannungstherapie.
Genau, eine wichtige, ganz wichtige Rolle. Es ist also ein nicht zu unterschätzender Teil der Therapie oder auch der Besserung der Beschwerden. In dem Sinne zum Beispiel Yoga, Meditationsübungen, regelmäßige Bewegung, also auch Ausdauersport, setzt bestimmte Stoffe frei, die günstig sich dann auf die Beschwerden auswirken. Also unbedingt zur Bewegung dazu raten.
Reizdarm, unser Schwerpunktthema heute. Unsere Expertin im Studio ist Privatdozentin Dr. Birgit Terjung von den GFO-Kliniken in Bonn. Sie ist dort Chefärztin für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Gastroenterologie. Frau Terjung, wir haben eine Mail bekommen von einer Hörerin, die sagt, können Sie was zu einem Leaky Gut-Syndrom sagen? Hat das was mit dem Reizdarm zu tun?
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist eine echt spannende Thematik. Man überbewertet sie vielleicht ein Stück weit. Man stellt sich vor, bei dem Begriff Leaky Gut, dass gewissermaßen die Darmzellen, also die
Schleimhaut. Dass es aus dem Darm raustropft.
Genau,
dass
die Schleimhautzellen einfach auseinanderrücken und dann wird es einfach undicht, der Darm. Und dann wird unnatürlich das Immunsystem im Darm aktiviert. Und das ist sicherlich ein Stück Wahrheit dabei, aber gerade was den Reizdarm angeht, ist das bislang noch nicht gut untersucht. Und da würde ich vorwarnen, alles auf den Leaky Gut zurückzuführen zu wollen und vielleicht auch Tests, die Sie bei Internetanbietern kaufen können, einfach auszuprobieren. Das wird in dem Fall nicht weiterhelfen. Aber Forschungen gehen ein Stück weiter hin. Deswegen das Pro wieder in dieser Frage, dass offensichtlich die Darmflora mit dem Auseinanderrücken dieser Schleimhautzellen eine Rolle spielen könnte.
Also die Vorstellung ist, die Architektur der Darmschleimhaut ist ein bisschen verändert. Die Zellen liegen nicht so eng beieinander, wie sie sollten. Und dadurch haben die guten Bakterien im Darm mehr Kontakt mit dem Immunsystem zum Beispiel.
Zum Beispiel. Oder auch die nicht so guten Bakterien.
Da
gibt's es gibt auch ganz, also die, man muss sich das vorstellen, die Schleimhautzellen sind durch ganz bestimmte Kanäle miteinander verbunden. Und wenn die einfach ein Stück weit auseinanderrücken, dann stehen die Darmzellen weiter auseinander und dann kann alles, was eigentlich normalerweise vom Immunsystem, was ja unterhalb der Schleimhaut liegt, abgehalten werden soll, eindringen und muss gefiltert werden. Und dadurch kann es zu, ja, ich sag mal, Fehlern in dem System dort kommen, zu Entzündungen kommen und auch zum gereizten Darm, also dem Reizdarmsyndrom im weitesten Sinne. Und das überträgt sich letztlich, und das ist der wichtige Aspekt beim Reizdarm, auch auf das große umliegende Nervensystem, was den Darm ja einpackt. Wir haben ein enormes Nervensystem, was rund um den gesamten Magen-Darm-Trakt liegt und wo wir mittlerweile wissen, dass das eine wichtige Rolle beim Reizdarmsyndrom spielt und wo wir uns noch sehr drum kümmern müssen.
Ich dachte immer, wir denken mit dem Gehirn.
Wir denken auch mit dem Gehirn, aber...
auch mit dem Gehirn.
Ja, nein, und die berühmte Darm-Hirn-Achse ist schon eine wichtige Achse. Und da spielt eben dieses Darm-Nervensystem eine wichtige Rolle, was dann durch Fehlanreize, durch Darmflora, die ausgelenkt ist, oder auch andere Entzündungen beispielsweise, zu sehr gereizt wird und es dann eben zu diesen Beschwerden kommen kann, wie Blähungen, Durchfall, Verstopfung beim Reizdarmsyndrom. Ganz, ganz wichtige neue Erkenntnisse. Das heißt, nicht der Patient hat einen psychischen Schaden, sondern wir haben eigentlich wirklich vor Ort im Nervensystem des Darmes einen ganz wichtigen neuen Punkt, der zu berücksichtigen gilt und wo auch sicherlich nochmal Forschungen in die Richtung von Medikamentenentwicklungen hingehen werden und hingehen sollten, um den Patienten zu Hilfe anzubieten.
Weil die Nerven eben mehr machen, als nur die Bewegung des Darms zu
unbedingt,
zu steuern.
Wenn sie, genau, wenn die ausgelenkt sind, dann ist sozusagen so ein Gegeneinander von der Darmbewegung. Und so kann man sich vorstellen, dass es eben nicht nach vorwärts transportiert wird, sondern plötzlich ganz viel Luft im Darm entsteht, wenn man einfach nur isst.
Gleich wird Frau Dr. Birgitta Jung von den GFO-Kliniken Bonn weiter ihre Fragen von Ihnen beantworten. Vorher schauen wir uns noch einen speziellen Aspekt des Themas Reiz Darm genauer an. Welche weiterführende Diagnostik kann wann sinnvoll sein? Privatdozentin Dr. Jutta Keller leitet die Tagesklinik und sie ist Leiterin der Funktionsdiagnostik an der Medizinischen Klinik des Israelitischen Krankenhauses in Hamburg. Schönen guten Morgen, Frau Dr. Keller.
Guten Morgen, Herr Winkelheide.
Nehmen wir mal an, so die Grunduntersuchungen sind alle gemacht. Wann kann es sinnvoll sein, nochmal genauer hinzuschauen? Und wie würden Sie hinschauen?
Nach den Grunduntersuchungen, wenn man alle eigentlich schlimmen Erkrankungen ausgeschlossen hat, dann würde man erst einmal therapieren. Wenn Patienten dann aber auf die in Anführungszeichen normalen Therapieansätze nicht ansprechen, würde man nochmal genauer hinschauen. Würde man in Abhängigkeit von den wichtigsten Symptomen des Patienten nochmal schauen, ob es andere behandelbare Ursachen für schwere Durchfälle gibt oder für eine starke Verstopfung. Dazu kann man bestimmte Funktionstests durchführen, die das noch präziser klären können.
Was heißt Funktionstest?
Funktionstest bedeutet, ja, zum Beispiel bei Menschen mit starken Durchfällen, wenn man denkt, dass das vielleicht doch diätetisch bedingt ist, dann kann man einfache sogenannte H2-Atemtests durchführen, bei denen man ganz speziell nach einer Milchzucker- oder Fruchtzuckerunverträglichkeit suchen kann. Es geht manchmal darum zu testen, wie schnell der Magen-Darm-Trakt transportiert. Bestimmte Transportstörungen gehören zum Reizdarmsyndrom dazu. Aber manche Menschen haben.
Also,
dass
sozusagen die Choreografie der Weiterbewegung des Speisebereichs nicht mehr stimmt, weil es zu schnell oder zu langsam passiert.
Zu schnell oder zu langsam geht, genau. Und so ein bisschen kommt das bei fast allen Reizdarmpatienten vor. Aber manche Menschen haben nicht wirklich ein Reizdarmsyndrom, sondern eine solche Transportstörung. Und das kann man auch teilweise mit Atemtests herausfinden, dass man was isst und schaut, wie schnell Stoffwechselprodukte in der Atemluft ankommen. Und wenn das viel zu schnell geht, dann transportiert der Magen-Darm-Trakt zu schnell. Geht es viel zu langsam, dann transportiert der Magen-Darm-Trakt zu langsam.
Wie zuverlässig sind solche Atemtests?
Also die Atemtests sind überhaupt nicht schlimm. Man isst und pustet oder trinkt und pustet. Die Zuverlässigkeit ist aber auch nicht so hoch wie mit zum Beispiel Tests, bei denen man ein Radiopharmakon gibt, also eine radioaktive Substanz, die man dann deren Transport man genau verfolgen kann. Sie sind aber sehr gute Alternativen.
Wenn Sie die Vermutung haben, das Problem liegt nicht im Dickdarm. Im Dickdarm kann man ja noch eine Spiegelung machen, sondern sagen, das liegt eine Etage höher. Inwieweit hilft es dann auch, da reinzuschauen, zum Beispiel auch mit einer Kapsel, die dann Bilder aufnimmt?
Ja, da geht es dann um andere Fragestellungen. Da geht es dann nicht darum, funktioniert der Magen-Darm-Trakt nicht richtig, sondern hat man vielleicht mit den sehr, sehr guten Untersuchungen, die man sonst schon durchführt, Entzündungen übersehen, weil sie eben in einem Abschnitt liegen, den man sonst nicht untersuchen kann mit normalen Spiegelungen. Und da kann eine solche Kapselendoskopie durchaus hilfreich sein. Oft würde man vorher mit einem bestimmten MRT, mit einer Magnetresonanztomographie, nochmal auch schauen, ob man vielleicht Entzündung im Dünndarm findet. Das ist nicht so gut wie das wie die Kapselendoskopie, aber man sieht auch da Abschnitte, die man mit einer Magen- oder Darmspiegelung nicht entdecken würde.
Manchmal ist ja die Vermutung, dass Menschen mit einem Reizdarmsyndrom zum Beispiel einen empfindlicheren Darm einfach haben, also schneller auf Druck den als schmerzhaft empfinden. Lässt sich sowas eigentlich messen? Also außer, dass man Patienten natürlich fragt, wie unangenehm ist es denn auf einer Skala von 1 bis 10?
Ja, das kann man. Es gibt sogenannte Barostat-Messungen. Das ist eine relativ komplizierte Apparatur, die aber so gezielt einen und vorsichtig einen Ballon im Darm aufpustet. Und dann kann man anhand der Drücke, die werden gemessen, und man kann sagen, ob ein Mensch normal empfindlich reagiert. Also irgendwann wird man das spüren, irgendwann wird es auch unangenehm, dann hören wir auf. Aber Menschen mit Reizdarm spüren das oft viel früher und haben viel früher unangenehme Empfindungen, als das normalerweise der Fall ist. Was dann auch bedeutet, dass sie normale Verdauungsprozesse als unangenehm oder auch schmerzhaft spüren können, obwohl das gar nicht der Fall sein sollte.
Hilft dieses Wissen den Patientinnen und Patienten weiter?
Ja, das hilft. Also leider gibt es keine Medikamente, die ganz gezielt darauf wirken würden. Es gibt schon welche, die wir einsetzen und die das günstig beeinflussen, aber es gibt kein Medikament, das das wieder in Ordnung bringen könnte. Es ist aber allgemein wichtig zu wissen und zu verstehen, warum man Schmerzen hat, obwohl alles in Ordnung zu sein scheint. Und eben diese erhöhte Empfindlichkeit des Darmes kann ein ganz wesentlicher Grund dafür sein. Es ist dann allemal besser zu wissen, dass man überempfindlich im Darm ist, als immer denken zu müssen, dass die Schmerzen doch irgendwo durch begründet sein müssen und dass man es nur noch nicht gefunden hat.
Privatdozentin Dr. Jutta Keller, sie leitet die Tagesklinik und sie ist Leiterin der Funktionsdiagnostik an der medizinischen Klinik des israelitischen Krankenhauses in Hamburg. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch, Frau Keller.
Sehr gerne, Herr Winkeleiter.
Die Sprechstunde im Netz. Auf deutschlandfunk.de/Sprechstunde. Auch als Podcast. Jetzt abonnieren.
Reizdarm, unser Thema heute. Zu Gast im Studio Privatdozentin Dr. Birgitta Jung von den GFO-Kliniken in Bonn. Es sind eine ganze Menge Fragen gekommen. Ein Hörer aus Konstanz fragt, wie ist das, wenn Reizdarm-Symptome überlagert werden? Also wenn es Probleme auch gleichzeitig mit der Bauchspeicheldrüse gibt, lässt sich das eigentlich erkennen? Er spricht von einer Pankreasinsuffizienz.
Ich denke, das hat ja gerade auch Frau Keller nochmal sehr deutlich herausgehoben, dass man immer genau gucken muss, dass man noch andere mögliche Ursachen für Bauchschmerzen, für Bauchbeschwerden ausgliedern und ausschalten sollte. Und da ist die Bauchspeicheldrüsenfunktion oder die Insuffizienz ein ganz wichtiger Punkt. Was heißt das ganz konkret? Das heißt, wenn die Bauchspeicheldrüse nicht ihre Hauptaufgabe, nämlich die Fettverdauung, gut erfüllt, dann wird der Nahrungsbrei nicht gut verdaut und man scheidet sehr klebrigen Stuhl aus und sehr großvolumigen Stuhl aus. Und das kann man testen. Und das wird mit einer sogenannten Elastasebestimmung im Stuhl, ganz einfache Stuhlprobe, getestet. Und wenn diese Elastase, die eben ein Enzym für die Fettverdauung ist, zu erniedrigt ist, dann haben wir mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit eine Minderfunktion der Bauchspeicheldrüse vorliegen. Und das würde man dann, wenn es so vorliegen würde, durch eine Zufuhr von genau diesem Mangelenzym bei der Ernährung ersetzen. Das heißt, wenn Sie etwas Fettes essen, dann nehmen Sie Tabletten dazu, die dieses Verdauungsenzym enthalten, und dann funktioniert das alles wieder wunderbar. Es kann dennoch eben sein, was der Hörer auch zu Recht fragt, ja, die Beschwerden können parallel bestehen, aber man sollte zunächst einmal wirklich gut dann diese Pankreasinsuffizienz behandeln durch diese Verdauungsenzyme, und wenn dann noch viele Restsymptome übrig bleiben, dann sollte man sich auch nochmal Gedanken über das Reizdarmsyndrom machen. Aber an der Stelle noch immer wieder der Hinweis, allein durch so eine Fehlfunktion der Bauchspeicheldrüsenfunktion könnte es zu Auslenkungen der Darmflora kommen, wo dann Bakterien vielleicht vorherrschen, die mehr Gase produzieren und alleine darüber eben Blähungen entstehen. Da muss man wirklich viel Zeit immer auch ins Land gehen lassen, bevor man sagt, ach, ich habe jetzt auch noch ein Reizdarmsyndrom. Man kann nicht beim Reizdarmsyndrom einfach einen Hebel umlegen und dann ist alles wieder gut, sondern die Prozesse entstehen häufig über Jahre und müssen dann auch über Monate oder Jahre sich wieder zurückbilden. Das ist ganz wichtig, immer auch zu beachten. Das ist nichts, es gibt eine Tablette und alles wird gut, sondern ich sage meinen Patienten immer, wenn sie von 7 Tagen in der Woche vielleicht am Anfang einen guten haben und danach immer mehr gute Tage haben, dann haben wir ganz viel geschafft.
Ja, vielleicht auch nochmal ein Hinweis, wenn ein neues Symptom hinzukommt, auch nicht sofort und automatisch auf den Reizdarm beziehen.
Unbedingt.
Schon nochmal gucken, nicht, dass man da was übersieht. Dann.
Das ist ja wie bei allem, man kann ja im Verlaufe der Monate, der Jahre auch noch weitere Erkrankungen ausbilden. Man muss immer wieder wachsam bleiben. Und ich glaube, das ist etwas, was ich auch mir immer ganz wichtig selber vornehme, dass ich nicht sage, ach, das ist ein Patient mit dem Reizdarmsyndrom und den in eine Schublade tue, sondern immer nochmal neu schaue. Wenn ein neues Symptom kommt, passt das zu meinem alten Diagnose oder muss ich nicht eine neue Diagnose aufmachen und dann auch nochmal diagnostizieren, so wie wir es ja auch gerade von Frau Keller gehört haben.
Am Telefon Herr Schmiedeke, schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Bitte sehr.
Ich wollte meine Erfahrungen mitteilen, nachdem ich über viele Jahre an Reizdarmsyndrom gelitten habe, also bei mir in der Form, dass ich 4 bis 5 Mal am Tag Stuhlgang hatte, sehr weich, bis in die Nähe von Durchfall, was mir besonders, da ich auch eine Hämorrhoide habe, dann wirklich extreme Beschwerden verursacht hat. Ich habe systematisch dann probiert, die Brotsorten zu wechseln. Mein Brotkonsum ist weitgehend auf Vollkorn orientiert und esse auch sehr viel Obst und frisches Obst und Gemüse und wenig Fleisch. Es hat sich aber nichts, also auch bei Brotartenwechsel, überhaupt nichts verändert. Und dann ist mehr durch Zufall, bin ich darauf gekommen, dass möglicherweise die Frische des Brotes eine Rolle spielen könnte, weil ich zwangsweise eine Weile älteres Brot nur gegessen habe und habe dann gemerkt, nachdem es das auf den ersten, vom ersten Eindruck her doch sich besserte, habe ich also konsequent das dann durchgeführt, dass ich mein Brot durchschnittlich so 3 bis 4 Tage etwa liegen lasse, also etwas lufttrocken, und habe damit jetzt das Ergebnis erzielt, dass ich nur noch 1 bis 2 Mal am Tag Stuhlgang habe, nicht mehr, kein Durchfall mehr, und ich auch bezüglich meines Bauchgefühls insgesamt es mir sehr viel besser geht. Es ist einfach ein anderes Leben damit.
Ja.
Das wollte ich gerne weitergeben.
Ja, Herr Schmiedeke, herzlichen Dank. Wie sagen Ärzte, wer heilt, hat recht?
Unbedingt, wer heilt,
hat... Welche Rolle spielt in Würde gealtertes Brot?
Das ist etwas, was noch lange unbeachtet war. Und ich finde es wunderbar, dass Sie, Herr Schmiedeke, so eine Beobachtung hier teilen. Das ist nämlich genau das, worauf es häufig ankommt, dass die Teigführung möglichst lang ist.
Teigführung vor dem Backen.
Vor dem Backen, Entschuldigung. Genau. Vor dem Backen, das ist etwas, und dass eben dieses sehr schnell ausgebackene Brot häufig nicht gut vertragen wird. Ich glaube, da haben Sie eine sehr, sehr wichtige Beobachtung mitgeteilt. Ich würde Ihnen vielleicht noch auf den Weg geben, wenn es dann doch wieder schlechter wird mit den Stuhlgängen, versuchen Sie nochmal auch zusätzlich Flohsamenschalen. Sie nehmen ja schon Vollkornprodukte zu sich. Das kann häufig auch nochmal die Bindung, gerade auch bei dem etwas alternden Darm, dann verbessern, dass der Stuhl besser gebunden wird.
Flohsamen, bei Feuchtigkeit quillt es auf.
Genau, Flohsamen ist etwas, was eigentlich eine wunderbare Substanz ist. Diese Substanz macht nämlich immer genau das Richtige. Wenn wir einen zu flüssigen Stuhlgang haben, nimmt der Flohsamen durch das Aufquellen die Flüssigkeit auf. Und wenn wir einen zu harten Stuhlgang haben, also verstopft sind, dann zieht er quasi Flüssigkeit aus dem Gewebe in den Stuhlgang rein und der Stuhlgang wird weicher. Also ein Universalgenie praktisch, dieser Flohsamenschal und ein Naturprodukt, was man sich einfach nur in Wasser einrührt oder zum Nahrungsmittel dazugeben kann. Und das würde ich immer dringend empfehlen, wenn man einfach an sich Probleme mit Stuhlgang hat.
Viele Fragen sind gekommen zu Histaminintoleranz. Gibt es das häufig?
Also ich glaube, es gibt es häufig in der Verdachtsdiagnose. Also nahezu jeder Patient, der mit Bauchbeschwerden zu mir kommt, hat schon mal irgendwo auch den Verdacht der Histaminintoleranz gehört. Oder es ist auch über einen Heilpraktiker gestellt worden. In realiter gibt es diese Histaminintoleranz gar nicht so häufig.
Wo sind Histamine denn drin? Also oder besonders drin? Rotwein, habe ich gehört,
genau,
in bestimmten Käsesorten.
Genau, in etwas älteren.
Und auch in älteren Fischen.
Genau, in älteren Fischen. Also müssen Sie gar nicht so weit zu den in Fischen gehen, sondern auch in etwas gealterten Lebensmitteln. Also wenn man versucht, eben frischere Lebensmittel zu nehmen, hat man eine geringere Histaminbelastung. Das ist, glaube ich, ein ganz normaler Prozess, dass man dann mit Bauchbeschwerden reagiert. Ich sag mal, in der Schulmedizin ist man eigentlich der Meinung, dass dieses Phänomen überbewertet wird. Und die Tests, die man dazu machen kann, man kann bestimmte, auch da wieder bestimmte Enzyme bestimmen im Blut, die möglicherweise anzeigen könnten, dass man eine Histaminintoleranz hat. Aber auch hier möchte ich ganz dringend davor warnen, diese Tests zu überbewerten, weil sie mit ganz hoher Fehlerhäufigkeit belastet sind. Es ist ein Ausprobieren und sollte unbedingt auch ärztlich begleitet werden. Und das Schlimmste ist, wenn man sich wirklich dann jeglichen Genuss an Lebensmitteln versagt und dann kein Gluten mehr isst, Laktose nicht mehr isst, Fructose nicht mehr isst und kein Histamin mehr isst, dann bleibt nicht viel übrig. Da braucht es wirklich dringend gastroenterologisches Auseinandersortieren der Beschwerden.
Am Telefon Elke Mitschke. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitte sehr.
Ich habe folgendes Problem. Ich vermute, dass ich am Reizdarm leide, weil ich auch mehrfach auf die Toilette muss. Was mich aber am meisten stört, ist, dass mein Stuhlgang in der Regel fest ist. Und dann habe ich aber immer noch einen Rest und der ist sehr, sehr weich, sodass ich dort immer nur mit unendlich viel Toilettenpapier beikommen muss. Beziehungsweise mittlerweile dusche ich dann immer ganz fix, wenn ich zu Hause bin. Ich bin auch schon beim Internisten deswegen gewesen. Und was bei mir ist, diese Untersuchung, die Sie im Vorfeld angeraten haben, das wurde überhaupt nie gemacht, sondern ich bin jetzt eigentlich zur Magen-Darm-Spiegelung weitergereicht worden, sage ich mal. Und für mich stellt sich die Frage, ist das überhaupt jetzt erforderlich in dem Maß? Würde man überhaupt rausfinden, woran ich jetzt hier eigentlich leide?
Also ich denke, in den Gesamtprozess ist das schon sinnvoll, auch eine Magen-Darm-Spiegelung einzugliedern, weil das einfach die Grundbasis ist, rauszukriegen, ist da zum Beispiel eine Entzündung im Darm. Wie sieht Ihr Darm auch anatomisch aus? Beim ersten Zuhören Ihrer Beschwerden würde ich denken, man muss da auch einen großen Schwerpunkt auf die Betrachtung Ihres Enddarmes legen, weil so wie Sie es beschreiben, könnte da auch eine Entleerungsstörung Ihres Enddarmes vorliegen, wenn es erst Verstopfung ist und dann weichere Bestandteile danach kommen. Da kann der Enddarm manchmal etwas ausgebeult sein. Also da würde ich unbedingt dazu raten, eine differenzierte Diagnostik durchführen zu lassen. Unabhängig davon können auch Verstopfung und Durchfall, so wie Sie es jetzt eben da auch schildern, Ausdruck von Nahrungsmittelunverträglichkeiten sein. Also unbedingte Ermunterung, diese vorhin aufgezeigte Diagnostik durchführen zu lassen. Aber im ersten Schritt braucht man ja so ein bisschen Selbsthilfe zu Hause. Auch da würde ich gerne Ihnen wieder die Flohsamenschalen anraten und was eben versuchen, auch die Ernährung so anzupassen, dass Sie da möglichst ballaststoffreich essen. Damit kann man häufig schon wirklich ganz viel verbessern. Aber so wie Sie schildern, sollte die Diagnostik fortgesetzt werden.
Okay. Da bin ich aber bewusst.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ja, danke.
Elke Mitschke war das. Herzlichen Dank und schönen Tag noch. Ein Hörer hat uns angerufen und möchte noch mal was zu Zwiebeln und Knoblauch wissen. Und fragt, ist es eigentlich besser, wenn die irgendwie gekocht oder gebraten werden, also wenn man sie nicht roh isst?
Ja, ganz wunderbare Frage. Das hatte ich auch vorhin, als wir den O-Ton der Patientin gehört haben, die uns da sehr ausführlich ihre Beschwerden geschildert hat. Knoblauch und Zwiebeln werden häufig unterschätzt in ihrer Wirkung, dass sie so enorme Beschwerden machen können. Knoblauch und
Unterschätzt?
Unterschätzt.
Unterschätzt.
Okay. Unterschätzt, genau. Unterschätzt, weil sie bestehen aus ganz vielen Fruchtzuckermolekülen. Ganz, ganz, ganz viele Fruchtzuckermoleküle sind hintereinander gesetzt. Das sind die sogenannten Fructane. Und viele Menschen haben eine nicht erkannte Fructoseunverträglichkeit. Und das kann Ausdruck einer Fruchtzuckerunverträglichkeit sein, dass man eben diese langkettigen Fructosemoleküle nicht verträgt. Und deswegen Knoblauch und Zwiebeln auf den Ausgang der Frage bezogen, dann nicht gut verträgt. Sie werden ein Stück weit besser vertragen, wenn sie gedünstet sind. Fast alle Gemüsesorten, wo auch Fructose drin ist.
Das heißt, diese langen Ketten werden dann
Genau, gespalten. Ah, okay. Also werden besser vertragen, aber nicht grundsätzlich. Also wer wirklich das nicht verträgt, auch der wird auch dies im zubereiteten Zustand nicht besonders gut vertragen. Das ist ein Tipp für viele, die wirklich so unerkannte Beschwerden haben. Schauen Sie mal, ob Sie Zwiebeln, Knoblauch, Radicchio, solche Sachen vertragen. oder auch nicht und lassen sie dann weg oder leiden sie am nächsten Tag, wie die eine Dame eben gesagt hat. Wenn man es sehr gerne mag, denn es hat ja nun auch viele gesundheitsfördernde Aspekte, aber bei manchen, und das muss man betonen, ist es eben nicht nur der Darm, dann kommen erhebliche Kopfschmerzen dazu und das sollte man dann schon in den Blick nehmen und sagen, okay, ich verzichte drauf.
Okay. Ein Hörer ist am Telefon, Georg B. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Danke, dass ich sprechen kann. Also ich bin 83 Jahre, esse keine Wurst, selten Fleisch. Täglich setzen nachmittags Darmbeschwerden ein. Nachmittags also Blähungen, Stuhldrang, der sich bei Bewegung, zum Beispiel Spaziergang, verschärfen kann bis zu Abgang von Schleim, gelegentlich sogar etwas Stuhl. Nachts in Ruhelage klingen die Beschwerden meistens ab. Gibt es einen erklärbaren Zusammenhang mit der Tageszeit, besonders Nachmittag, und es zieht sich ja dann bis zum Abend hin, und was könnte helfen?
Ja, vielen Dank für Ihr Anrufen und vor allen Dingen, dass Sie ja dieses Tabuthema aufmachen. Und ich denke, es gibt jetzt nicht einen ersten Ansatz der Erklärung. Oft bei vielen Patienten treten die Beschwerden schon gleich morgens auf, wenn sie aufwachen und den ersten Kaffee getrunken haben. Ich würde dann bei Ihnen vielleicht zurückfragen wollen, ob Sie Ihre Hauptmahlzeit mittags haben und alleine da der Magen-Darm-Trakt besonders aktiviert wird und dann die Blähungen produziert. Und ich würde Ihnen unbedingt auch anraten wollen, dass Sie ein sogenanntes Ernährungstagebuch mal anfertigen und da reinschreiben, was Sie wirklich essen und was für Beschwerden dann auftreten, ob man da ein Muster erkennt. Also man wäre in dem Fall vielleicht ein Ernährungsberater oder eben auch Ihr Hausarzt, ob man da Zusammenhänge mit zum Beispiel Fruchtzucker oder Milchzucker erkennen kann oder besonders weizenhaltige Produkte. Da muss man, glaube ich, ein bisschen tiefer rein gucken, ob da was ist und vielleicht auch da einmal die Bauchspeicheldrüse noch in den im Blick nehmen, ob die Funktion ganz gut ist und noch ausreicht, um das Mittagessen zu verdauen.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Anruf. Eine Hörerin hat uns gerade gemeldet, sie vermisst den Hinweis auf FODMAP-freie Ernährung. Wir haben es angesprochen, aber wir haben es nicht so genannt.
Nein, wir haben es überhaupt nicht so genannt und vielen Dank für den Hinweis. Das darf einfach auch nicht fehlen, die Low-FODMAP-Ernährung. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Das bedeutet, dass man in seiner Ernährung mal den Begriff erst aufgelöst, das F steht für Fermentation. Und dann wird es kompliziert. Oligo, Mono und Disaccharide und Zuckeralkohol. Alles das reduziert. Also kurz gesprochen, dass man in seiner Ernährung den Milchzucker, den Fruchtzucker, das Gluten und auch Zuckeralkohole, also die Süßstoffe in erster Linie reduziert. Das ist wenn man das sehr konsequent macht,
Dann ist das sehr aufwendig, ne?
Das ist total aufwendig.
Und man muss viel wissen.
Genau, man muss viel wissen. Dafür ist eine App entwickelt worden von der Monash University. Diese Diät kommt primär aus Australien zu uns. Und da kann man sich sehr genau jedes Lebensmittel aufschlüsseln lassen, wie stark die Foodmaps da drin enthalten sind. Und wenn man das macht, ist das schon sehr aufwendig, oft auch sehr effektiv, dass die Beschwerden deutlich besser werden. Man sollte es aber nicht länger als 4 bis 6 Wochen machen, weil man dann durchaus auch einen erheblichen Nährstoffmangel bekommen könnte. Aber man kann sich ja, wenn man es einem gut tut, einzelne Aspekte rausgreifen und diese dann fortführend durchführen. Also Low FODMAP gehört unbedingt zum Reizdarmsyndrom und damit beschäftigen wir Gastroenterologen uns halt auch sehr intensiv und wollen das auch zukünftig viel mehr noch Ernährungsaspekte in unsere Leitlinien, die uns ja im Alltag prägen, aufnehmen, um da eben auch wichtige Impulse für die Gastroenterologen zu geben, dass sie auch dort immer entsprechend beraten werden.
Das Reizdarmsyndrom, vieles kann gelindert werden, aber richtig heilen lässt es sich ja nicht. Die psychische Belastung für viele Menschen ist sehr, sehr hoch. Auch gerade wenn so Phasen sind, wo die Beschwerden sehr stark sind, dann sie fühlen sich krank, können nicht zur Arbeit gehen. Die Belastung ist sehr hoch. Welche Rolle spielt eine gute psychologische Beratung?
Ganz wichtige Frage, Herr Winkelheide, dass wir eben nicht nur medikamentöse oder Ernährungsaspekte haben, sondern dass wir eben auch auf unserer, ich nenne es jetzt mal Psychohygiene achten, dass wir mit unserem Arzt ein vertrauensvolles Miteinander haben und genau über diese Seitenaspekte Stress sprechen können und wie wir auch mit denen umgehen können. Also wie wir das Thema der Achtsamkeit in den Alltag einbauen, wie wir Stressfaktoren abbauen können. Und das wird, in diesen Aspekten wird in diesen eben auch genannten Leitlinien zum Reizdarm ein wichtiger Stellenwert eingeräumt. Das war früher noch lange nicht so, dass man sagt, also eine Yoga-Meditation oder auch eine psychotherapeutische Begleitung ist ganz wichtig, denn es ist ja keine psychische Erkrankung, sondern nur unser Darm spielt ein Stück weit verrückt das Nervensystem an.
Darm. Aber dann kommt ja ganz oft, ja, psychosomatisch.
Genau, aber es ist nicht psychosomatisch, sondern weil wir eben Veränderungen in dem Nervensystem rund um den Darm haben, die es gilt, um wirklich weiter zu identifizieren und vielleicht Medikamente zu entwickeln, aber auch eben gezielte psychische Unterstützung anbieten zu können.
Unangenehm und schwierig zu erkennen, Reizdarmsyndrom, das war heute Thema der Sprechstunde. Herzlichen Dank allen Hörerinnen und Hörern, die uns angerufen haben, die uns gemailt haben. Dank an unsere Studioexpertin, Privatdozentin Dr. Birgit Terjung. Sie ist ärztliche Direktorin der GFO-Kliniken in Bonn und sie ist dort Chefärztin Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Gastroenterologie. Frau Dr. Terjung, schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank.
Vielen Dank.